sonnigen guten Tag hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel, ich bin Neurobiologin, Consultant und Coach. Und mein Ziel ist es, zu Mensch und Tierwohl beizutragen. Und das tue ich damit, dass ich meine neurobiologische Herkunft und das, was ich so in den letzten 10, 15 Jahren Forschung und Business erlebt habe, zusammenbringe und Phänomene des Alltages wissenschaftlich durchleuchte. Und das natürlich bei Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Das heißt, es betrifft meistens Bindung oder Psychologie, positive Psychologie, Psychosomatik oder tatsächlich Kommunikations- und Persönlichkeitsthemen. Und genauso ein brandaktuelles Thema beschäftigt uns heute, nämlich das Thema Essstörungen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. So, warum Essstörungen? Dieses Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich auch lange Zeit mit pathologischem Essverhalten bei mir selbst zu tun hatte. Und ich werde euch gleich erzählen, was es für Essstörungen gibt und wie man die einkategoriert, was da so die psychologische Komponente dahinter ist und ein bisschen die aktuelle Studienlage klären, wie es so in Deutschland im Moment aussieht. Wie viele haben das? Wie ist so das Körperbewusstsein unter? Was sind Faktoren, die das quasi auch begünstigen? Ja, dann werden wir uns der Thematik widmen und zum Schluss komme ich auch nochmal auf meine eigene Geschichte zu sprechen. Und im Anschluss an diese Folge werde ich zwei Interviews führen. Das eine ist Katrin Meinhardt und sie ist Ärztin und Dermatologin und leidet selber an Essstörungen oder hat lange Zeit darunter gelitten, hat da einen Weg hinausgefunden und möchte uns quasi da ihren Input mit uns teilen. Ein unfassbar warmes Interview. Also darauf könnt ihr euch freuen in der nächsten Folge. Und dann werde ich einen Mann zum Thema Essstörungen zu Wort kommen lassen. Und das wird dann die dritte Folge. Und in dieser Serie freue ich mich jetzt heute einmal mit der Theorie anzufangen. Ja, was ist überhaupt eine Essstörung? Die in der ICD-10, das ist quasi die offizielle Klassifikation für Ärzte und Psychologen, mit der Krankheiten diagnostiziert werden, gibt es im Bereich der psychischen Störungen zum einen die Magersucht und zum anderen die Bulimie. Und dann gibt es noch so einen großen Katalog an Essstörungen, nicht weiter bestimmt. Ja, danke für nichts, weil da gehört nämlich dieser ganze neue Teil rein an Binge-Eating-Störungen oder Orthorexia nervosa, das krankhafte Gesundessen und noch einige andere Unterformen, die aktuell im Moment immer nur mit allgemeine Essstörungen quasi betitelt werden. Ja, was passiert da eigentlich? Eine Magersucht oder eine Anorexie? Bei Mädchen 10 bis 20 von 1000 Mädchen erkranken irgendwann in ihrem Leben an einer Magersucht, während 1 bis 2 der Jungs daran erkranken. Sie ist von den, wenn man Magersucht, Bulimie und Binge-Eating-Störungen, zu diesen drei gibt es sehr gute Zahlen, zusammennimmt, diejenige, die Krankheit, die am seltensten auftritt. Und es ist tatsächlich aber eine der psychischen Störungen mit der höchsten Todesrate. Also 5 bis 10% der Magersüchtigen haben einen tödlichen Verlauf ihrer Krankheit. Und das liegt auch daran, dass mit der Magersucht und auch mit den anderen Essstörungen sehr oft Komorbiditäten einherkommen. Das heißt, Komorbidität heißt Co mit und Morbidität ist die Krankheit oder Diagnose. Das heißt, es sind vergesellschaftete Krankheiten, die kommen, wie Depressionen, Suizidgedanken, die ein oder andere Persönlichkeitsstörung mit auch selbstzerstörerischen Tendenzen und so weiter. Das heißt, bei allen diesen Essstörungen, die sind meistens nicht alleine. Die kommen meistens mit Depressionen und mit Körperschemastörungen oder Körperbildstörungen. Ich erkläre gleich, was das ist. Und das macht die Lage so schwierig. Es ist nicht einfach nur eine abgekapselte, für sich geschlossene Diagnose, die zu behandeln es gilt, sondern es gilt, den ganzen Menschen anzuschauen. Was ist sein Kontext? Wo kommt der her? Was ist sozusagen die Wurzel des Problems? Wurde die ausgelöst? Denn so eine Essstörung, die bildet sich normalerweise über viele, viele Jahre mit vielen Einflussfaktoren. Da gehört die frühkindliche Prägung dazu. Wie wurde in der Familie Essen und Bewegung vermittelt? Wie sind die Eltern mit ihrem eigenen Körper verbunden? Wie leben die Essen und Bewegung vor? Gibt es da Belohnung oder Bestrafung? Gibt es vielleicht ungesunde Körpervorbilder? Wie stark ist der Medienkonsum? Die sehr fragile Phase der Pubertät, in der man die meisten Menschen ein eher fragiles Selbstwert haben und ja sehr viel Einfluss von außen zulassen. Wie ist die verlaufen? Wann ist die Krankheit zum ersten Mal ausgebrochen? Wie wurde sie erkannt, behandelt und so weiter? Also, wir fassen zusammen. Magersucht bei den dreien, Magersucht, Bulimie und Binge-Eating-Störung, die am seltensten vorkommende, aber die mit der höchsten Sterblichkeitsrate. Bei der Magersucht hören die Menschen auf zu essen, also dank der Körperschemastörung. Das ist quasi, das Gehirn hat in der Seerinde zwei Areale und die sind quasi für das Erkennen von Körperformen zuständig. Das bedeutet, die sagen dir, da höre ich auf und da fängt die Umwelt an. Also die können quasi die Körpergrenzen scannen und erfassen. Und bei einer Körperschemastörung oder Bildstörung agieren diese zwei Areale nicht mehr stark miteinander und die Betroffenen, die nehmen ihren Körper anders wahr, als er tatsächlich ist. Die Körpergrenzen, die Körperfülle, das Körpervolumen. Und die meisten Menschen mit Magersucht, Bulimie und so weiter haben Körperschemastörungen. Das heißt, sie nehmen sich anders wahr. Wenn eine Person mit Magersucht sich nicht mehr einschätzen kann und aufhört zu essen und gar nicht mehr merkt, wie sehr sie Gewicht verliert, höchstens weil die Zahl auf der Waage das sagt, aber kein Bezug zu diesem Wert besteht oder auch nicht, dass Hosen anfangen zu schlackern, dann ist im Prinzip nach unten der Boden offen und das ist eben das Gefährliche. Dann das zweite, Bulimie. 13 bis 17 von 1000 Mädchen erkranken in ihrem Leben daran und 1 bis 5 der Jungs. Menschen, die eine Bulimie haben, die entledigen sich des Essens. Also sie essen, aber sie erbrechen sich oder führen ab, die zwei Wege gibt's. Entledigen sich der Kalorien, die sie aufnehmen. Und tatsächlich sind es Menschen, die oft im sozialen Kontext nicht dadurch auffallen, dass sie einfach das Essen einstellen, ist klar. Und es gibt auch sehr viele normalgewichtige Bulimiker. Das ist auch ein Problem, weil natürlich Normalgewichtige, denen gesteht man oft nicht zu, dass sie eine Essstörung haben. Übrigens genauso wie Übergewichtige. Denen steht man eher kritisch gegenüber und sagt, naja, offensichtlich hast du ein Thema mit dem Essen, aber keine Essstörung. Das ist aber wirklich völlig weit gefehlt, denn wir gehen mal davon aus, dass eine Essstörung alles ist, was den natürlichen Energiebedarf, den wir mit Nahrung decken, und ein gesundes Verhalten zu dem Essen, nämlich entwickle Hunger und ich sättige diesen Hunger durch Nahrungsmittel. Und da steckt das Wort nähren drin, also ich nähre meinen Körper, dass dieses System aus Nahrung aufnehmen, aus Hunger und Sättigung gestört ist. Und dann entwickeln wir Essstörungen oder wir können es auch nennen pathologisches Essverhalten. Und dann kommt die Binge-Eating-Störung, die wie gesagt in der ICD-10 nicht erfasst ist, sondern meistens subsumiert wird unter diesen sonstigen. Und da gibt es einfach ziemlich viele. 20 bis 30 von 1000 der Mädchen erkranken und 8 bis 20 der Jungs. Und was passiert da? Bei der Binge-Eating-Störung passiert Folgendes. Das hat ähnliche Züge wie die Bulimie, deswegen gehen die auch oft schleichend ineinander über oder fließend. Oder es gibt Menschen, die eben Phasen der Bulimie oder der Binge-Eating-Störung im Wechsel erleben. Binge-Eating bedeutet, ich nehme Nahrung zu mir, aber ich gehe über den Sättigungspunkt hinaus und ich nehme sehr, 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 sehr viele Kalorien auf zu mir in einer einzigen Mahlzeit. Das können 3000, 4000, 6000 Kalorien sein. Also das Doppelt- oder Dreifache eines Tagesbedarfs in einer Mahlzeit. Und das machen die um sich, und das passiert aus einer seelischen Notlage heraus und quasi aus einer tiefen Bedürfnis an beispielsweise Nähe oder Anerkennung oder irgendetwas, was fehlt, zweckentfremden sie quasi das Essen und gehen über diese Grenze hinweg. Und wenn ein Körper mal über eine Mahlzeit 6000 Kalorien aufgenommen hat, könnt ihr euch vorstellen, die bekommen Verdauungsprobleme, die bekommen Schmerzen und die bekommen vor allem, und das ist das Schlimme, ein unfassbar schlechtes Gewissen, weil sie ja spüren, dass sie ihrem Körper schädigen. Und das, was aber nicht passiert beim Binge-Eating, ist das Erbrechen wie bei der Bulimie. Das heißt, auch bei der Bulimie kann es sein, dass Binge-Eating-Tendenzen da sind, also quasi viel zu viel Kalorien in einer Mahlzeit aufgenommen werden, aber normalerweise entledigen die sich der Mahlzeit wieder. Und bei der Binge-Eating-Störung ist es so, dass eben nicht erbrochen oder abgeführt oder sonst irgendwas wird. Phasen von Fressattacken, würde ich es jetzt mal nennen, die erleben auch Menschen mit relativ stabil und gesundem Körperschema und ja, Essverhalten, beispielsweise nach großem emotionalen Stress. Also ich glaube, wenn ich da in meinem Bekannten- und Freundeskreis herumfrage, wer schon mal sich irgendwie völlig überfressen hat, nachdem er eine emotional anstrengende Situation erlebt hat, einen Unfall, eine Trennung, aus dem Job gefeuert werden, was auch immer, da glaube ich, ist die Zahl sehr, sehr hoch. Und was ist jetzt mit den sämtlich anderen Essstörungen? Es gibt noch die sogenannte Orthorexia nervosa oder Orthorexia. Da geht es um das krankhafte Gesundessen. Und das war auch übrigens das, was ich lange Zeit gemacht habe und worunter ich stark gelitten habe. Das betrifft sehr, sehr oft tatsächlich sogar Menschen, die sich berufswegen mit Nahrungsmittel oder mit Gesundheit beschäftigen. Also ist etwas, das hat eine analytische Komponente. Und zwar bei mir bestand es darin, dass ich einfach mir vermeintlich ungesunde Sachen nach Nährwerttabellen, nach glykämischen Index, nach Makro- und Mikronährstoffaufteilung verboten habe. Das heißt, es hat schon mal vorausgesetzt, dass ich das alles an Wissen mir aneigne, welche Makro- und Mikronährstoffe, also sprich Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Mikronährstoffe sind so Dinge wie Mineralsalze, also wo ist Selen, wo ist Chrom, wo ist Magnesium, wo ist Natrium, wo ist Eisen drin, dass ich das alles pro Nahrungsmittel irgendwie gelernt habe. Und dann die vermeintlich ungesunden und diese Grenze, was ist ungesund, ist fließend leider, mir verboten habe. Über Jahre, über Jahrzehnte. Und was dann passiert ist, ist, mein Körper, ich habe mir das so sehr eingetrichtert, so sehr, dass die so ungesund sind, dass sie meinem Körper so sehr Schaden zufügen, dass wenn ich ab und zu mal, aus welchem Grund auch immer, Weihnachten, Geburtstag, Hochzeitstorte, etwas zu mir genommen habe, was in meinem Katalog vermeintlich ungesund war, dann hat mein Körper dagegen ganz stark reagiert. Der hat rebelliert mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, mit Allergien, mit Wassereinlagerungen, mit Verdauungsproblemen, mit hormonellen Dysbalancen. Ich hatte teilweise Haarausfall und ganz schlechte Haut. Ich habe sehr, sehr starke Reaktionen meines Körpers darauf gehabt, auf vermeintlich Ungesundes. Heute kann ich sagen, ich kann mittlerweile wieder alles essen. Das hat aber fast 5 Jahre gebraucht. Und ich habe heute keine Nahrungsmittelallergie oder Intoleranz. Ich merke nach wie vor, wenn ich bestimmte Dinge esse, wie Tropenfrüchte oder sehr viel Milch, dann bekomme ich keine gute Haut. Aber damit kann ich sehr gut leben und die frühen Anzeichen erkennen und dann halt auch wieder einfach Abstand davon nehmen. Aber ich verbiete mir nichts mehr. Und für mich war wirklich ein Kerntool, und da komme ich jetzt drauf zu sprechen, dass ich Studien gelesen habe zum intuitiven Essen. Was ist intuitives Essen? Intuitives Essen ist ein Ernährungskonzept, das davon ausgeht, dass generelle Diätregeln und generelle Regeln für Essen und Bewegung nicht funktionieren, weil jeder Stoffwechsel, jeder Metabolismus und jeder Muskelapparat und Mensch eben so unterschiedlich ist. Dazu gibt es auch hervorragende, wirklich hervorragende Studien, und zwar von einem Mann, der nennt sich Weston Price. Das ist ein Arzt, der ist um die Jahrhundertwende durch ja im Prinzip die ganze Welt geschippert, auf der Suche nach Zahn- und Knochengesundheit. Das ist ein sehr altes Buch. Und er hat indigene Völker untersucht, was die essen und wie ihre Knochendichte ist, ihre Zahngesundheit und so weiter. Und hat festgestellt, es gibt sowohl Völker, die irgendwie im Amazonasbecken zu 95% sich von Früchten ernähren, also von eher Kohlenhydrat- und zuckerreichen Nahrungsmitteln, bis hin zu, es gibt Eskimos an den Polen, die mit Lebertran und Fisch, rohem Fisch, eigentlich nur Proteine und Fette aufnehmen. Also bei der Makronährstoffpalette im Prinzip alles aus sämtliche Gegensätze bestehen und die trotzdem allesamt sehr gute Knochen- und Zahndichte zeigen und sehr gesunde Kinder auf die Welt bringen und Krankheiten gut überstehen können. Und dieses Buch hat damals für mich in meinem Denken Folgendes revolutioniert, nämlich Essen, wie ich etwas verdaue und was ich esse, hat sehr viel mit Prägung zu tun. Da gibt es einmal die eigene Familie, wie die mir Essen vorgelebt haben, wie die mir auch Körperbilder vorgelebt haben, wie die mir Bewegung vorgelebt haben. Und das zweite ist meine Ahnengeschichte. Ich bin jetzt hier in Westeuropa unterwegs und in Deutschland, und hier gibt es also seit 300 Jahren die Kartoffel. Hier gibt es vor allem Kohlsorten im Winter. Das ist das, was auch gewachsen ist. Es gibt Rübensorten und alles andere, was zum Beispiel an Tropenfrüchten oder Paprika, Tomaten und so weiter, das ist relativ jung erst in unseren Breitengraden. Und wenn ich gegen solche Sachen einfach merke, da kann ich weniger von essen, dann ist es eigentlich evolutionsbiologisch, würde ich mal sagen, völlig verständlich, denn mein Körper ist der, der vor 10.000 Jahren wahrscheinlich bei meinen Urahnen auch noch war, und die Verdauungssäfte haben sich jetzt nicht groß verändert. Sie können adaptieren, aber vielleicht nicht so schnell, wie wir das immer hätten. Auch ein Grund, warum beispielsweise die Japaner, die eigentlich kaum Milch auf ihrem Speiseplan hatten, oder die Asiaten einfach heute auch immer noch keine Milch mehr verdauen können, ist einfach, ja, ethnologisch völlig verständlich. Genau. Und diese Erkenntnis kam mir, es gibt nicht dieses eine Gesundessen. Es gibt es nicht. Dieses Gesundessen ist für jeden etwas anderes. Deswegen funktionieren auch keine Atkins, Paleo, High Carb, Low Carb, High Fat, Low Fat, was auch immer, Diäten. Die funktionieren alle, weil wir eine gewisse Kontrolle ausüben und uns tatsächlich Dinge verbieten für einen Zeitraum. Und für manche mag das gut funktionieren, Aber tatsächlich, die Datenlage in den Studien sagt etwas anderes, nämlich die große Jojo-Effekte. Immer wenn wir eingreifen und Sättigung und Hunger regulieren, dann wehrt sich der Körper eigentlich. Der lässt sich das schon mal gefallen und macht dann zeitlang mit und sagt, ich lasse mich hier kontrolliert auszehren, aber er holt sich das zurück. Und es ist mehr ein Miteinander mit dem Körper, mit Sättigung und Hunger, im Einklang die richtigen Dinge essen, und zwar wahrscheinlich auch pro Jahreszeit, pro Lebensalter, pro Geschlecht und auch wirklich pro Mensch. Und die Lebensmittel, die jeder Mensch gut verdauen kann, die einem gut nähren, also echte Nahrungsmittel sind und nicht, oder Lebensmittel, da steckt das Wort auch schon drin, das muss jeder rausfinden. Und es gibt natürlich Regeln, die man ganz generisch einhalten kann, wie verarbeitet ist immer, oder je raffinerierter und verarbeiteter, desto weniger ursprüngliche Nahrungs- oder Nährstoffe sind drin. Das gilt zu vermeiden. Oder natürlich auch raffinerierter Zucker, weil wir einfach ursprünglicherweise den nicht so gegessen haben, ist vielleicht in Maßen zu genießen. Das sind aber ganz generische Regeln, die keinem krassen Diätplan folgen. Und über 5 Jahre habe ich mich damit beschäftigt, dass eben intuitives Essen heißt, auf Hunger und Sättigung hören und auf Ruhephasen und auf Bewegung zu achten. Und zwar einfach im Alltag, nicht unbedingt den krassen, exzessiven Sport zu machen. Den kann man auch machen, meinetwegen. Und auch gerne Muskeltraining und so weiter. Aber vor allem Bewegung als ein Zeichen zu sehen, als ein Zeichen, dass wir am Leben sind und es mit Freude zu tun, mit Freude die Stufen zu laufen, mit Freude mit dem Fahrrad einkaufen zu gehen, mit Freude den extra Weg nochmal um den nächsten Platz rum. Und dass diese tägliche Bewegung und das tägliche Arbeiten mit, hey, ich habe Hunger, jetzt gucke ich mal, worauf ich Lust habe, und dann vielleicht noch ein halbes Auge auf Dinge wie, was steckt da eigentlich für Nährwerte drin, ist das Zeug verarbeitet und so weiter, dass das für mich der Schlüssel raus war aus meiner Orthorexia. In dem Zuge möchte ich auch ein super tolles Buch empfehlen. Ich weiß nicht, wie man den Autor ausspricht, aber ich glaube Bas Kast, der Ernährungskompass. Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung. Und der hat eben 12 ganz, ganz generische Ernährungs-, ich würde nicht mal Regeln sagen, sondern Dogmen formuliert, wie zum Beispiel ursprünglich vorverarbeitet und weißer Zucker in Maßen, die mir sehr geholfen haben, von diesem überkontrollierten, ja, in ein natürliches Essverhalten wieder zurückzuführen. Und jetzt, um nochmal den Anfang zu rekapitulieren und ein bisschen zusammenfassen. Was sind Essstörungen? Essstörungen sind Störungen zum einen des Essverhaltens und zum zweiten der Körperwahrnehmung. Da steckt das Wort Körperschema oder Körperbildstörung mit drin. Das heißt, das Gehirn ist wirklich nicht mehr in der Lage, die Körpergrenzen richtig einzuschätzen. Nach ICD-10 wird heute die Magersucht und die Bulimie festgehalten und unter Sonstiges vor allem die Binge-Eating-Störung diagnostiziert. Alle drei sind in Deutschland verbreitet und alle drei sind Risikofaktoren, weil damit einhergehend oft Depressionen und andere psychische Erkrankungen kommen. Und die Magersucht ist eine der psychischen Störungen mit der höchsten Mortalitätsrate. Was können wir tun? Wir können einmal etwas tun in unseren Familien, indem wir unseren Kindern ein angemessenes Bild von Körpern mitgeben. Wenn ich heute Disney-Figuren anschaue mit quasi keiner Taille oder Barbie-Puppen mit endlos langen Beinen und sehr, sehr dünnen Gliedern, oder wenn ich heute Germany's Next Topmodel sehe mit sehr, sehr schlanken Mädels, die vielleicht 1% ungefähr unserer Körperformen so widerspiegeln, wird dieses 1% oder diese wirklich sehr überzeichneten Körperformen als das hingestellt, das anstrebsam normal ist. Und das, da sehe ich eine große Gefahr drin. Ich glaube aber, man kann sich dieser Medienerfahrung als Kind gut erwehren, wenn man von zu Hause aus ein gutes Körperbild mitbekommt. Und ein gutes Gefühl für Hunger und Sättigung und für Nahrungsmittel und für Bewegung. Ich glaube, das ist das Rüstzeug, um gut durch die Pubertät zu kommen, ohne eine psychische Erkrankung oder eine Essstörung. Und ich glaube, weiterhin als Gesellschaft müssen wir uns kritisch mit auseinandersetzen, wie wir Medien konsumieren, Stichwort Instagram. Wenn 20% der 5- und 6-Jährigen Angst haben, dass ihre Körper nicht richtig sind und wie sie aussehen, und dass 12-Jährige sich auf die Waage stellen und Angst haben und Diäten führen und Listen führen, kann es nur von mir selber aus sagen, ich stand quasi auf der Waage ab 9 Jahren und ich weiß noch, dass ich da irgendwann, ich weiß nicht, 25 Kilo hatte. Also seitdem ich 25 Kilo wiege, habe ich im Prinzip mein Gewicht unter Kontrolle gehabt. wenn das passiert, dann ist irgendwo nicht nur in den Familien was passiert, sondern dann haben wir als Gesellschaft auch eine Verantwortung. Und da geht es um einen angemessenen Austausch, einen angemessenen Diskurs über Körperformen. Und deswegen befürworte ich, dass mittlerweile Models sämtlicher Fasson und sämtlicher Größe und Körperformen Einzug in den Medien finden. Und ich glaube, wenn unsere Kinder und wenn wir selber als Erwachsene merken, wir liegen an der einen oder anderen Ecke, weil wir großen Stress haben, beispielsweise pathologisches Essverhalten an den Tag, dann wünsche ich mir, dass wir darüber offen sprechen können, ohne Stigmata und ohne, dass irgendjemand bewertet, da sei jemand labil oder sonst irgendwas. Ich wünsche mir darüber einen offenen Diskurs, den hätte ich mir schon 10 Jahre vorher gewünscht, denn dann wäre mir eher aufgefallen und nicht erst nach 10 oder 15 Jahren übermäßiger Kontrolle, dass ich eine Essstörung habe. Und an der Stelle übrigens auch einer der Freundinnen ein großes Dank, die mir das damals unmissverständlich vorgehalten hat. Denn ohne diesen harten Spiegel wäre ich selber nicht drauf gekommen. Also Julia, an dieser Stelle vielen Dank, dass du da die Person warst, die ich gebraucht habe. Nehmt eure Gesundheit ernst, erkundigt euch über Selbsthilfegruppen, erkundigt euch über Verbindung zu anderen, die das auch haben, erkundigt euch über Therapiemaßnahmen. Es gibt Kliniken, es gibt Therapeuten, die sich speziell auf Körperschemastörungen oder Essstörungen spezialisiert haben. Und in unseren Interviews werden die Referenten auch berichten, wie sie aus ihren jeweiligen Essstörungen herauskamen und welche Therapieformen ihnen geholfen haben. Und an dieser Stelle kann ich auch ein Programm wärmstens empfehlen. Das hat eine Ärztin aus, ich glaube, Düsseldorf entwickelt, Mareike Awe. Die hat ein Programm zum Thema intuitives Essen entwickelt, das heißt Intuit. Ich habe das vor vielen Jahren mal gemacht und zwar direkt danach, als mir auffiel, dass ich eben ein Problem damit habe. Bevor ich mir einen Ernährungscoach gesucht habe, bevor ich mir einen Therapeuten gesucht habe, der sich darauf spezialisiert hat. Aber das war mal für mich ein sehr guter Eingang. Das Buch von Bas Kast habe ich auch empfohlen. Und damit, denke ich, sind ein paar Weichen gelegt. Die Studien zu dieser Folge packe ich natürlich alle in die Shownotes. Und dann hoffe ich, ihr habt einen wunderschönen Tag. Haltet die Augen offen, auch bei euch und bei anderen. Fragen, wenn Fragen in den Shownotes sind oder wenn Fragen auftauchen, bitte jederzeit entweder auf dem Instagram-Post zu dieser Folge oder über meine E-Mail-Adresse. Und dann wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis zur nächsten Folge.